Und es geht mit Vollzeitkräften nicht so einfach, denn wer sowieso schon immer da ist, kann nicht auch noch mehr da sein und zusätzlich einspringen. Also ich sehe das auch als großen Win-Win. Es ermöglicht uns auch gute Wochenendausgleichstage zum Beispiel.
Herzlich willkommen zu Filu Here We Go, der Podcast für TiermedizinerInnen und alle, die wissen möchten, wer oder was hinter einer Tierarztpraxis steckt. Lasst uns gemeinsam philosophieren, wohin sich die Tiermedizin bewegen kann.
Hallo, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, zu einer neuen Folge von Filu Here We Go. Wir beschäftigen uns heute mit einer Gruppe des jungen BPTs, Be Heftig. Was dahinter steckt, verrät uns nachher unser heutiger Gast Ruth Krämer. Hallo Ruth.
Hallo Lena.
Ruth, schön, dass du da bist. Du bist Tierärztin und arbeitest in einer Rinderpraxis. Magst du uns ein wenig zu dir erzählen?
Ganz genau. Ich bin Tierärztin jetzt seit gut 6 Jahren und mich hat mein Weg in die Großtier- bzw. schwerpunktmäßig Rinderpraxis verschlagen. War da länger angestellt in einer Praxis im süddeutschen Raum, war dann ein Jahr in einer Klinik und bin momentan auf dem Weg in die Selbstständigkeit.
Und du leitest eine Gruppe namens Be Heftig des jungen BPT. Für alle, die den jungen BPT noch nicht kennen, magst du uns erzählen, wer oder was dahinter steckt?
Der junge BPT ist ein ehemals Arbeitskreis, inzwischen Fachgruppe im Bundesverband praktizierender Tierärzte. Wir sind quasi die Jugendgruppierung des Verbandes. Bei uns dürfen alle BPT-Mitglieder bis 40 teilnehmen. Und da beschäftigen wir uns hauptsächlich mit den Themen, die unsere Generation und möglicherweise auch die Nachfolgenden betreffen.
Und nun zu dem mysteriösen Namen, Be Heftig. Wofür steht der?
Genau, wir haben im jungen BPT nochmal Taskforces, also Untergruppen, in denen auch Mitglieder, die nicht dieser Altersbegrenzung entsprechen, teilnehmen können, wo wir nochmal auf spezielle Themen detaillierter eingehen. Und ich leite die Taskforce Be Heftig, der Name setzt sich zusammen aus den Anfängen von besonderen Herausforderungen von Frauen in der Tiermedizin und in der Gesellschaft. Und das heißt, wir setzen uns so im Wesentlichen mit Sexismus, aber auch mit anderen Themen, die Frauen bei uns im Berufsstand besonders betreffen, auseinander und versuchen dort die Situation zu verbessern, aufzuklären, Infomaterial zu sammeln und so insgesamt für die Zukunft gut aufgestellt zu sein.
Und wie ist das Ganze entstanden? Wie bist du dazu gekommen?
Wir haben uns getroffen im jungen Netzwerk und haben überlegt, was für Themen interessieren uns noch, mit welchen könnten wir uns noch auseinandersetzen, welche könnten wir noch bearbeiten. Und es gibt schon länger zum Beispiel eine zur mentalen Gesundheit oder zur Ausbildungspraxis. Und da ist uns dieses Thema, wie heftig, also Frauen in der Tiermedizin und in der Gesellschaft und deren Herausforderungen in den Sinn gekommen. Und wir haben uns da gleich festgebissen und irgendwie ist es dann an mir hängen geblieben. Ich interessiere mich da dafür, ich finde das wichtig. So, habe ich dann da die Taskforce-Leitung übernommen.
Ich finde es unwahrscheinlich wichtig und finde es sehr, sehr schön, dass sich da eine Gruppe gegründet hat und dass du die federführend leitest. Und mittlerweile sind sie ja mehr als 90% Tiermedizinerinnen im Studium und dementsprechend steigt auch die Quote an Tierärztinnen in der Praxis. Und umso wichtiger ist es, dass wir uns darüber austauschen und finde es einfach sehr, sehr schön, dass du da dich so ehrenamtlich beteiligst. Zu eurer Gruppe selbst, wie läuft es ab? Habt ihr da regelmäßige Treffen? Wer darf alles mitmachen? Ist das Ganze nur für Frauen oder dürfen Männer auch mitmachen?
Also natürlich dürfen auch gerne Männer bei uns in der Taskforce mitmachen. Einen haben wir auch schon dabei bislang, der sich da sozusagen committed hat. Und ich finde das ganz, ganz wichtig, dass wir gemeinsam dran arbeiten. Also dass es kein Gegeneinander ist, sondern ein Miteinander. auch Männer haben ein Interesse, hoffe ich zumindest, oder einige zumindest, daran, Elternschaft gerecht zu teilen, in ihrer Partnerschaft entsprechend damit umzugehen, genau, und mehr Gerechtigkeit zu erreichen. Ansonsten ist es so, dass wir uns über eine Chatgruppe quasi organisieren. Im Moment treffen wir uns nicht ganz regelmäßig, aber so ungefähr alle 3 Monate und arbeiten so an unseren Projekten und ja, versuchen den Instagram-Kanal vom Jungen Netzwerk ein bisschen, der heißt Junger BPT, ein bisschen mit Inhalten zu füttern, Infomaterial zu sammeln. Genau, arbeiten da an unterschiedlichen Sachen.
Ja, schön. Tatsächlich haben auch wir uns auf dem BPT-Kongress kennengelernt. Ich hatte davor auf Instagram schon öfter was von euch gelesen. Wir sind am BPT-Kongress ins Gespräch gekommen und ihr habt mich angesteckt mit dem, womit ihr euch beschäftigt. Und ein Thema beispielsweise, worüber wir gesprochen haben, war die Gleichstellung und nicht nur die Gleichberechtigung. Was muss ich mir denn darunter vorstellen?
Ja, also theoretisch sind wir ja gleichgestellt mit Männern, wir Frauen. Also vor dem Gesetz sind wir letztlich gleich. Allerdings sind wir in der Praxis nicht immer gleichgestellt. Also das Gesetz berechtigt uns in gleicher Weise zu arbeiten, Geld zu verdienen. Da steht nirgendwo drin, dass Frauen weniger verdienen als Männer im Durchschnitt. Aber schlussendlich sind wir doch nicht gleichgestellt. Das fällt in so Themen wie Führungspositionen auf, Beförderungen, die ganzen Gender Gaps, die es gibt. Da gibt es einige Themen, die das betreffen, wo einfach die Gleichstellung noch nicht erreicht ist, obwohl eine Art Gleichberechtigung möglicherweise schon gegeben ist.
Und ihr diskutiert dann darüber, woran man arbeiten kann?
Zum Beispiel, genau. Also da ging es einerseits darum, um die Begrifflichkeiten, ja, dass wenn wir was schreiben, wenn wir über was diskutieren oder reden in der Öffentlichkeit, dass wir mehr von Gleichstellung sprechen und weniger von Gleichberechtigung, weil wir das für präziser halten. Das ist das eine. Und das andere ist eben, dass wir darüber diskutieren, wo man das verbessern kann und auf welche Art und Weise natürlich dann auch.
Da hast du einen ganz guten Punkt auch genannt, Gender, das heißt der Unterschied zwischen Frauen und Männern. Habt ihr euch auch mit der Gender Pay Gap beschäftigt?
Genau, haben wir. Gibt es ja auch inzwischen Studien, die das in der Tierärztinnenschaft aufarbeiten, dass es auch dort eine Gender Pay Gap gibt. Die Gender Pay Gap beschreibt letztlich, Frauen insgesamt pro Monat oder pro Jahr weniger verdienen, letztlich aber auch auf die Stunde runtergerechnet. Das ist dann die bereinigte Gender Gap, obwohl sie die gleiche Arbeit machen wie ein Mann. Gibt es unterschiedliche Ursachen dafür, aber das ist bewiesen und das ist auch in der Tiermedizin, dass es auch dort eine Gender Pay Gap gibt.
Und wenn ihr euch da auch mit den Ursachen beschäftigt habt, habt ihr euch Gedanken gemacht, wie man dem denn entgegenwirken könnte?
Also dein Punkt ist, dass es ja inzwischen diverse Mindestgehaltsempfehlungen und Gehaltsempfehlungen gibt, unterschiedlicher Verbände. Das ist das eine, wo da gearbeitet wird. Das andere ist, auch selbstbewusst in Gehaltsverhandlungen reinzugehen und KollegInnen, die Leute einstellen und Gehälter entscheiden, auch darüber aufzuklären, dass Frauen diese Tätigkeit mindestens genauso gut erfüllen können in den meisten Fällen. Also wenn sie jemandem mehr zahlen möchten, dann können sie das aufgrund von Qualifikationen natürlich aus meiner Sicht sehr gerne tun. Allerdings nicht aufgrund eines Geschlechts.
Absolut, das sind sehr, sehr wichtige Punkte. Und ich glaube, es ist sehr wichtig, dass wir uns, vor allem wir Frauen, untereinander austauschen und uns da gegenseitig bestärken und uns motivieren.
Genau, damit transparent umzugehen ist ein wichtiger Punkt. Und auch, ich denke, oft passiert es unterbewusst. Also ich möchte da gar niemandem böse Absicht unterstellen, aber ich denke, häufig passiert es unterbewusst bei den Leuten, die in der Position sind, Gehälter zu entscheiden, dass einem Mann ein höheres Gehalt zugestanden wird.
Ihr habt euch auch mit einem Thema beschäftigt, generell gerecht zu behandeln, egal ob angestellt oder selbstständig oder auch kinderlos sowie Eltern. Kannst du uns hierzu auch ein bisschen was erzählen?
Also das muss man aus meiner Sicht ein bisschen trennen. Also es geht um gerechte Behandlung von allen. Und das eine Thema ist eben Selbstständigkeit oder Angestellten-Dasein. Und da gibt es als Frau im Falle einer Familienplanung sehr, sehr große Unterschiede in den meisten Fällen. Also Angestellte fallen unter das Mutterschutzgesetz, werden in der praktizierenden Tiermedizin sehr schnell ins Beschäftigungsverbot geschickt, um einfach die Mutter und das ungeborene Kind zu schützen. Selbstständigen ist das in den meisten Fällen komplett freigestellt, wie sie mit der Situation umgehen. Dazu kommt dann, dass es dort keine finanzielle Entschädigung gibt im Falle einer Einzelselbstständigkeit oder einer Personengesellschaft. Das heißt, wenn eine schwangere Selbstständige sich und ihr Kind genauso schützen möchte, wie sie ihre Mitarbeiterinnen schützen muss, dann muss sie sehr, sehr große finanzielle Einbußen in Kauf nehmen. Ja, dort passiert im Moment auf berufspolitischer Ebene einiges, auch in Zusammenarbeit mit dem Bundesverband Freier Berufe, um dort die Politik auch ein bisschen aufzuklären. Das betrifft ja nicht nur unseren Berufsstand, sondern auch andere selbstständige Frauen im Handwerk, in anderen freien Berufen. Also das ist so der eine Punkt, Angestellte oder selbstständig. Es gibt auch Möglichkeiten, eine Selbstständigkeit im Falle einer Gesellschaft anders zu gestalten oder etwas familienfreundlicher oder etwas gerechter, sage ich jetzt mal, zu gestalten. Damit habe ich mich persönlich noch recht intensiv auseinandergesetzt in meinem Masterstudiengang. Der andere Punkt in dieser gerechten Behandlung aller, der uns wichtig ist, ist, dass Eltern gut behandelt werden, dass Eltern eine gute berufliche Möglichkeit bekommen. Dazu gehört dann auch der Wiedereinstieg, dazu gehören Arbeitszeitmodelle, möglicherweise Betreuungsmöglichkeiten. Der andere Punkt ist aber auch, Frauen, die vielleicht keine Kinder möchten, sollten auch nicht benachteiligt werden. Denn oft ist es so, ja, gerade so in unserem Alter, irgendwie zwischen Ende Studium und 40, wird einem als Frau grundsätzlich immer unterstellt, dass man einen Kinderwunsch haben könnte. Und dass man wahrscheinlich auch Kinder bekommen wird. Was berufliche Nachteile, Karrierenachteile mit sich bringt, die auch nicht angebracht sind. Also das ist so das andere, wofür wir sensibilisieren möchten und worüber wir ein wenig aufklären möchten.
Auf alle Fälle. Ich denke, das ist sicher ein sehr, sehr guter Tipp für alle ZuhörerInnen, die gerade darüber nachdenken, sich selbstständig zu machen, egal ob beispielsweise beide Tierärzte sind oder eben jetzt eine Tierärztin überlegt, wie sie das Ganze denn wuppen soll als Selbstständige und Mutter. Welche Modelle für Mütter siehst du denn da als möglich?
Wofür wir persönlich uns jetzt entschieden haben für unsere Selbstständigkeit, also die meines Partners und mir, ist, dass wir eine GmbH gegründet haben, sprich eine Kapitalgesellschaft. Und in dieser Kapitalgesellschaft gibt es die Möglichkeit, je nachdem, wie man die gestaltet, auch sozialversicherungspflichtig angestellt zu sein, auch als Anteilseignerin oder halt als Gesellschafterin. So haben wir das jetzt geregelt. Denn mit dieser Sozialversicherungspflicht fällt man auch unter den Mutterschutz und kann damit auch in der Tierärztinnenschaft ein Beschäftigungsverbot in Anspruch nehmen. Mit allem, was das finanziell mit sich bringt. Also letztlich geht's da einfach auch um eine Menge Geld. Also es geht um Entlastung, um mentale Entlastung, um finanzielle Entlastung. Und ich denke, dass das ein wichtiger Punkt ist, der viele Frauen auch davon abhält, sich selbstständig zu machen, weil sie nicht wissen, wie sie mit der Situation sonst umgehen sollten. Wir übernehmen eine laufende Tierarztpraxis und da übernehmen wir auch die Mitarbeiterinnen. Also das sind mehrere Tierärztinnen und Telefonkräfte.
Habt ihr denn auch Angestellte bei euch in der Praxis, beziehungsweise sind darunter auch Mütter?
Wir haben eine Mutter. Also unter den Tierärztinnen ist eine Mutter und unsere Telefonistinnen, da sind alle drei Mütter.
Sehr schön. Und habt ihr dann besonders das Modell, womit ihr sagt, könnt ihr gut fahren mit euren Müttern in der Anstellung?
Genau, die Telefonistinnen machen viel von zu Hause und nebenbei sozusagen. Unsere Tierärztin arbeitet 2 Tage die Woche und ein Wochenende im Monat und kann das so ganz gut kombinieren. Und für uns ist es ein großer Vorteil, weil die eine relativ flexible Kraft ist. Wenn mal jemand ausfällt oder wenn sich mal was ändert am Dienstplan, kann die manchmal das so organisieren, dass sie dann doch kurzfristig einspringen kann. Und es geht mit Vollzeitkräften nicht so einfach, denn wer sowieso schon immer da ist, kann nicht auch noch mehr da sein und zusätzlich einspringen. Also ich sehe das auch als großen Win-Win. Es ermöglicht uns auch gute Wochenendausgleichstage zum Beispiel, diese Zeit, die sie unter der Woche da ist.
Und das, denke ich, ist ein super wichtiger Punkt. Oft wird ja aufgefasst, dass ja das Ganze dann zulasten der Kinderlosen fällt. Aber wie du sagst, es ist ein Gewinn auf beiden Seiten, weil man da wiederum andere Vorteile hat in der Anstellung einer Mutter. Finde ich sehr, sehr schön, dass du das auch so siehst und so hervorhebst.
Ganz genau, ganz genau. Auch so Sachen wie Weihnachten finde ich auch immer wichtig, gut aufzuteilen. Also das sind so die Situationen, wo ich es manchmal erlebt habe, dass man als Kinderlose eher etwas benachteiligt wird oder wo es da ist, die anderen wollen unbedingt Weihnachten mit den Kindern feiern, was ich gut verstehe. Wird dann, manchmal findet man jemanden in der Praxis, die das sowieso nicht mögen, die dann freiwillig an Weihnachten arbeiten. Und ansonsten tauscht man halt einfach durch und findet für alle das, wie es am besten funktioniert.
Und das Ganze funktioniert auch im Großtierbereich?
Absolut. Also ich kenne einige Mütter im Großtierbereich, die arbeiten mit unterschiedlichen Modellen. Wir haben ja meistens einen zweigeteilten Arbeitstag, also eine Vormittagsrunde und eine Abendrunde. Die fängt immer so um 16 Uhr an bei uns in der Praxis. Und es gibt viele Tätigkeiten, die auch ganz gut planbar sind. Also Trächtigkeitsuntersuchungen, Herdenbetreuung, Beratungen, Impftermine, Blutentnahmen. Und dadurch kann man mehr Termine an den Vormittag legen, hat ein größeres Arbeitsaufkommen und zum Beispiel ein Elternteil, das müssen ja auch nicht nur Mütter sein, kann so die Kinderbetreuung, wenn die vormittags gut gegeben ist, mit einem Halbtagsjob gut verbinden. Und für die Abendrunde machen das manche so, dass dann vielleicht der Partner oder die Partnerin schon zu Hause ist von der Arbeit, die dann wieder arbeiten können. Oder ja, manchmal springen auch Familienteile ein. Da ist es tatsächlich schwierig mit externer Betreuung, weil die meistens um die Uhrzeit, also gerade auf dem Land, meistens um die Uhrzeit dann nicht mehr gegeben ist.
Jetzt habe ich mal noch ein ganz anderes Thema zu Sexismus in der Tierärzteschaft. Tatsächlich hat mir zufällig mein Partner gestern ein Artikel aus der SZ gezeigt, da ging es um den Aktkalender der LMU Tiermedizinstudentinnen. Kannst du dich da auch erinnern? Und tun wir uns damit einen Gefallen?
Ich kenne den auch. Wir hatten ihn im Semester noch nicht, wir haben noch keinen gemacht. Also da habe ich mir im Detail noch keine großen Gedanken dazu gemacht. Ich sehe es jetzt nicht als groß nachteilig, also weiß jetzt nicht, ob wir da letztlich schon.
Genau.
Ich finde, das kann man ruhig machen.
Das stimmt, ja. Soll jeder für sich selbst entscheiden. Problem.
Das denke ich auch.
Genau. Noch zum Abschluss. Frauen in der Berufspolitik. Du bist eine davon. Ich glaube, es ist wichtig, darüber zu sprechen und noch mehr davon zu überzeugen, sich auch eben in der Berufspolitik zu engagieren.
Ja, absolut. Ich denke, wir müssen in der Berufspolitik immer unterschiedliche Perspektiven widerspiegeln. Wir sind ein sehr weiblicher Berufsstand. Auch das sollte sich in der Berufspolitik widerspiegeln, in unseren BerufsvertreterInnen. Und da sollten alle Fachrichtungen wiedergespiegelt werden, alle Praxisformen, unterschiedliche Alterskategorien. Also ich finde es auch wichtig, da Leute mit mehr Erfahrung und einem höheren Alter mit dabei zu haben. Aber ich finde es auch wichtig, dass wir Jungen teilhaben, dass wir unsere eigene Zukunft mitgestalten. Also unser Motto ist immer ein bisschen mitmachen statt meckern. Und da finde ich es ganz, ganz wichtig, dass sich da auch Frauen engagieren. Also wir haben in der Berufspolitik auch in meiner Generation einen etwas höheren Männeranteil als in der Tierärztinnenschaft in meiner Generation. Und das finde ich ein bisschen schade, da würde ich mir etwas mehr Engagement einfach noch wünschen, dass wir mit einer größeren Stimme sprechen und besser vorankommen. Ja, so bin ich letztlich auch dazu gekommen. Ich habe so die WPT-Arbeit mitgekriegt, aus dem beruflichen Umfeld Leute kennengelernt, die sich da engagieren, die da mitarbeiten. Und mir so gedacht, ja, ich würde auch gern mitreden. Ich möchte auch ganz gerne was damit zu tun haben, wie sich unser Berufsstand weiterentwickelt.
Mitreden ist ein sehr, sehr gutes Stichwort hier. Ein kleiner Appell vielleicht nach draußen. Ich denke, es ist sehr, sehr wichtig, so wie du, dass man sich engagiert und vielleicht haben wir noch mehr Lust, auch in die Berufspolitik zu gehen und sich eben nicht nur zu Hause zu unterhalten und sich zu beschweren oder aufzuregen, sondern auch wirklich was zu verändern.
Ganz genau. Also wer mitreden möchte, wer mitarbeiten möchte, man findet uns auf der Homepage von BPT unter www.tierärzteverband.de. Momentan sind wir dort noch als Arbeitskreis gelistet. Wir werden gerade zur Fachgruppe umstrukturiert. Das hat aber jetzt für den Moment fürs Mitmachen erstmal keine Konsequenzen. Und da sind unsere Taskforces aufgelistet, auch mit E-Mail-Adressen. Also wer mitmachen möchte, darf gerne dorthin und eine E-Mail schreiben.
Genau, sehr schön. Vielen lieben Dank, Ruth, für den tollen Einblick in das, was ihr macht. Macht weiter so. Finde super, dass sich jemand engagiert und ja, freue mich auf alles, was wir gemeinsam weiter ausarbeiten, was kommt.
Vielen Dank, Lena.
Und jetzt habe ich wie immer noch eine kleine Abschlussfrage mitgebracht. Und zwar, wenn du eine Stunde mehr am Tag hättest, was würdest du denn damit anfangen?
Oh, das ist eine spannende Frage. Ich würde mit meinem Hund was unternehmen. Ich würde noch mehr Zeit mit meinem Hund verbringen und noch mehr mit ihr rausgehen und Abenteuer mit ihr draußen
erleben. Sehr schön. Ja, für die eigenen Tiere hat man oft gar nicht genug Zeit.
Zumindest können sie immer noch mehr Zeit bekommen.
Danke, Ruth, für das heutige Gespräch. Und wenn euch Zuhörern und Zuhörerinnen die Folge gefallen hat, gebt uns wie immer gerne wieder einen Like und empfehlt uns weiter. Ich sage tschüss, Ruth. Ich freue mich auf ein Wiedersehen und auch an alle Zuhörerinnen. Bis bald.
Vielen Dank, Lena, dass ich da sein durfte und für deine Arbeit.